Da besteht meiner Ansicht nach die Möglichkeit der Wiedergeburt für Demokratien, dass sie eben ihre Resilienz zeigen über die Neuerfindung und die Debattierung von Problemen, weil das können autoritäre Systeme nicht. Wenn man da falsch abgebogen ist, braucht es eine Revolution, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen.
Weltweit ist die Demokratie messbar auf dem Rückzug. Populismus, autoritäre Formen und rechte Bewegungen sind dagegen auf dem Vormarsch, mancherorts sogar massiv.
Vor einigen Jahren hätte man sich nicht vorstellen können, wie sehr, in welchem Tempo sich gemeinsame Werte und Errungenschaften auflösen, Institutionen und Eliten angegriffen werden.
Das gilt für autoritäre Regime wie China oder Russland natürlich sowieso, aber auch für die USA unter Donald Trump und für eine ganze Reihe europäischer Länder. Gleichzeitig findet durch die Entwicklung der künstlichen Intelligenz eine Revolution statt, die global immer mehr Bereiche des politischen, des staatlichen und des Gemeinwesens durchzieht und verändert.
Was hat das alles zu bedeuten und wo geht diese Entwicklung hin? Was folgt daraus für freie Gesellschaften von heute und was wird übrig bleiben nach dem destruktiven Schub dieser Zeit? Darüber können wir heute sprechen mit Julian Müller-Kahler, den wir in Washington D.C. erreichen, wo er sich beim Think Tank Stimson Center mit Strategic Foresight, mit globalen Risiken und Technologietrends beschäftigt. Herzlich willkommen bei Pott und die Welt.
Hallo, freue mich sehr.
Vielleicht fangen wir mit einer Begriffsklärung an heute. Populismus ist ein Begriff, der ja meistens sehr, sehr negativ besetzt ist. Sie haben mal gesagt, dass diese ausschließlich negative Definition von Populismus schlecht sei und eigentlich auch gar nicht zutrifft. Warum?
Ja, ich würde dafür werben, Populismus viel mehr als Fieberthermometer für Demokratien zu verstehen. Demokratie ist immer dann stark, wenn das Vertrauen in Problemlösungskompetenzen von demokratischen Institutionen Schaden genommen hat oder quasi nicht mehr vorhanden ist. Insofern ist Populismus quasi auch ein Korrektiv. Es gibt ja diesen Satz von Ralf Dahrendorf, der gesagt hat, was für den einen Populismus ist, ist für den anderen Demokratie. Und wenn wir es sozusagen schaffen würden, die Analysekriterien zu ändern, wäre die Debatte über Ursachen und Wirkung und mögliche erfolgreiche Bekämpfungsstrategien auch eine andere sein. Insofern glaube ich, würde es helfen, wenn wir uns von der doch auch eher moralischen Einordnung des Populismus als etwas Schlechten für Demokratien hin bewegen zu sozusagen einem Fieberthermometer, der eben sagt, dass die Demokratien von heute vor großen Herausforderungen stehen und deswegen die Populisten stark sind.
Also wenn Populismus nicht unbedingt was Schlechtes ist, sondern ein Fieberthermometer. Sie forschen jetzt aber zu globalen Risiken. Was ist dann das größte globale Risiko, wenn nicht Populismus?
Naja, ich argumentiere nicht, dass Populismus kein Risiko ist, sondern ich würde sagen, dass der Populismus ein Symptom für die Performance-Schwäche von Demokratien aktuell ist. Es ist natürlich immer diese Henne-Ei-Geschichte, aber dass es vor allen Dingen eben darum geht, dass der Populismus in westlichen Demokratien viel mehr Symptom als Ursache gesellschaftlicher Eskalationsprozesse ist. Nehmen wir die USA als vielleicht Vorreiterbeispiel oder Negativbeispiel. Natürlich kann man argumentieren, dass Donald Trump eine Gefahr für die amerikanische Demokratie ist, aber ich würde argumentieren, dass er vielmehr eine Konsequenz eben undemokratischer und gesellschaftlicher Herausforderungen in den Vereinigten Staaten ist. Was ich damit meine, ist, dass, naja, in Amerika, in dem reichsten Land der Welt, seit ungefähr einer Dekade die durchschnittliche Lebenserwartung sinkt, dass sich ein Großteil der Menschen von Paycheck zu Paycheck durchhangeln und dass die Wahrscheinlichkeit, den amerikanischen Traum zu leben, definiert als, dass es mir besser geht ökonomisch als meinen Eltern, inzwischen bei unter 50% liegt. Insofern ist es wirklich überraschend, dass eine Figur wie Donald Trump und seine populistische MAGA-Bewegung, die natürlich von der Destruktion des politischen Systems lebt und damit wirbt, so erfolgreich ist. Ich würde argumentieren, nein, es ist es nicht, sondern es ist viel mehr Symptom als Ursache. Und ähnliche Tendenzen sehen wir auch in Europa, ob das der Brexit ist, ob das der Front National in Frankreich ist oder eben die AfD in Deutschland.
Stichwort Performance-Probleme. Das würde also bedeuten, wenn ich es richtig verstehe, dass Demokratie schon liefern muss, ne? Weil sich die Menschen sonst abwenden und vermeintlich einfacheren Lösungen zuwenden. Es gibt ja dazu nicht nur in Europa eine relativ intensive Debatte, ob Demokratie nun per se schon die Lieferung ist oder ob sie Ergebnisse liefern muss. Wie schauen Sie da drauf?
Ich glaube, was Sie ansprechen, ist der zentrale Punkt. Ich glaube, dass wir uns in westlichen Demokratien viel zu lange und viel zu intensiv mit, was man als Input Legitimacy bezeichnet, beschäftigt haben. Also es geht quasi darum, dass alle 4, 5, vielleicht 6 Jahre gewählt wird und dadurch das System legitimiert wird und das System sozusagen auch dadurch Akzeptanz findet. Aber genauso oder vielleicht sogar noch viel wichtiger ist natürlich die Output Legitimacy eines Systems. Also schafft es ein System, das Leben der Menschen in dem jeweiligen System zu verbessern? Und ich glaube, dass das ja genau die große Herausforderung ist. Also schaffen es liberale Demokratien noch dieses Wohlstandsversprechen, noch dieses, das Leben der zukünftigen Generationen besser ist, noch aufrechtzuerhalten und dann wieder darauf zurückkommen, dass der Populismus eben sozusagen ein Fieberthermometer oder ein Symptom jener Krise der Output-Legitimacy ist, wäre meiner Ansicht nach eine viel nachhaltigere Herangehensweise, um das Phänomen zu verstehen, aber auch um effektive Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Nämlich die zentrale Frage müsste dann sein, warum haben die Leute das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz von demokratischen Institutionen verloren und wie können wir es zurückgewinnen?
Und haben Sie darauf Antworten?
Ja, ich glaube, dass es natürlich zentral damit zusammenhängt, dass es das Wohlstandsversprechen in westlichen Demokratien in den letzten Jahrzehnten durchaus negativ tangiert wurde. Das hat angefangen mit der Finanzkrise, es ist weitergegangen durch hohe Inflationszahlen, dass sich Arbeiten nicht mehr wirklich lohnt, dass die Einkommensungleichheit massiv nach oben gegangen ist und dass natürlich auch ökonomische Transformationen im Gange sind, die das gesamte gesellschaftliche Modell signifikant in Frage stellen. Also wir überlegen uns mal, dass wir inzwischen fast in allen westlichen Demokratien nicht mehr in einer produktionsbasierten Ökonomie, sondern in einer servicebasierten Ökonomie leben und dass wir uns mit rasantem Tempo auf eine automatisierte Gesellschaft zubewegen. Wir haben aber nach wie vor die Instrumente der Vergangenheit, um diese Gesellschaft zu managen, um Steuern zu generieren, dass wir Einkommen höher besteuern als Kapitalerträge oder derartige Entwicklungen und dass dann sozusagen das System nicht mehr funktioniert, dass wir auch irgendwie seit Jahrzehnten nicht wirklich in Infrastruktur investiert haben und bei uns die Züge nicht mehr pünktlich kommen und die Infrastruktur auseinanderfällt, überall Baustelle ist. Das sind alles so Faktoren, wo ich es glaube, dass man argumentieren könnte, dass eben das System nicht mehr so liefert, wie es das tun sollte und dann lediglich darauf zu verweisen, dass die Populisten eine Gefahr für dieses System ist, damit tue ich ihnen den Gefallen, nämlich den Außenseiterstatus zu geben, den sie brauchen, um ihr populistisches Narrativ wirkungsmächtig zu machen.
Das heißt, kurze Nachfrage, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist Demokratie ein zu abstrakter Begriff, um zu sagen, wir müssen die Demokratie verteidigen oder die Demokratie geht den Bach runter, sondern es geht um viel konkretere, lebensnähere, praktische Fragen und nicht um die Demokratie selbst, richtig?
Ja, absolut. Ich glaube, dass sich eine Demokratie ja langfristig auch nie gegen die eigene Bevölkerung verteidigen lässt. Also was wir aktuell sehen, sind ja quasi illiberale Systeme, die demokratisch legitimiert sind. Ein Donald Trump ist demokratisch gewählt worden. Ein Viktor Orban ist demokratisch gewählt worden. Ein Brexit wurde demokratisch entschieden. Also es ist immer sehr schwierig, dann von der Gefahr der Demokratie zu sprechen, anstatt quasi von der Gefahr, die liberalen Elemente der Demokratie nicht mehr in dem Maße zu schützen, wie das traditionell der Fall war. Insofern, glaube ich, wird da immer viel vermengt. Und dieser Vorwurf, dass die Populisten als Gefahr für die Demokratie da sind, wenn jemand nicht mehr der Ansicht ist, dass Demokratie funktioniert und ich dann sage, naja, die Populisten, für die Person X oder Y stimmen, sind eine Gefahr für das System, dann sagt er, ja, genau deswegen wähle ich ja für die. Also das fand ich sehr interessant, als bei der letzten Wahl CNN diese sogenannten Exit Polls gemacht hat und Demokratie von einem Großteil der Leute als wichtigstes Thema angesprochen wurde. Nur dann bei näherer Ansicht hat man auch festgestellt, dass 50% aller Republikaner, die für Donald Trump gestimmt haben, gesagt haben, dass ihnen Demokratie wichtig ist. Insofern kann man nicht davon ausgehen, dass sozusagen die Eliten oder das politische Establishment den Begriff der Demokratie allein interpretieren können, sondern dass es am Ende ja immer auch die Entscheidung der Bevölkerung ist, die in dieser Demokratie lebt.
Jetzt haben wir viel über westliche Demokratien in der Krise gesprochen. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, wenn wir nach China schauen. Ist das dann das attraktivere Modell oder inwiefern ist das vielleicht nicht ausreichend abschreckend?
Ja, es gab einen wunderschönen Artikel in der Zeit vor ein paar Wochen, der davon geschrieben hat, dass es quasi eine Dystopie mit beneidenswerten Vorteilen ist. Also dass genau da dieses Wohlstandsversprechen, einen Großteil der Bevölkerung aus der Armut zu holen über eine kurze Zeit, ja genau dazu geführt hat, dass derartige Gesellschafts- und Entwicklungsmodelle auch im Rest der Welt attraktiver werden. Wenn man das mal vergleicht mit dem letzten Kalten Krieg, also Sowjetunion gegen die Vereinigten Staaten. Natürlich kann man argumentieren, dass die Amerikaner die Sowjetunion sozusagen über Rüstungsausgaben und dergleichen in die Knie gezwungen hat. Aber ich würde argumentieren, dass der Grund, warum Amerika den letzten Kalten Krieg gewonnen hat, ist, weil das Lebensmodell einfach viel, viel attraktiver war. Niemand wollte in die Sowjetunion ziehen, um da eine Familie großzuziehen, sondern alle wollten nach Amerika. Wenn man sich heute Migrationszahlen anschaut oder anschaut, wie viele Leute, die von Universitäten kommen, wieder auch in andere Länder zurückgehen, hat dieses Attraktivitätsmodell in den letzten Jahren massiv gelitten. Genau eben aufgrund dieser ökonomischen Trends, dass in Amerika das Leben extrem teuer geworden ist, dass dieses Wohlstandsversprechen, dass sich harte Arbeit lohnt, eben nicht mehr so vollumfänglich gilt, wie es das früher tat. Und ich glaube, dass genau das zentrale Element auch in diesem Autoritarismus versus Demokratie-Narrativ in Zukunft sein wird. Wenn wir diesen Wettbewerb der Ideen oder der Systeme gewinnen wollen, müssen wir uns vor allen Dingen darum kümmern, dass das Leben und das Versprechen des Wohlstands bei uns wieder gilt und wahrscheinlicher ist und nicht uns darauf die ganze Zeit beschränken, vor anderen Systemen zu warnen oder von Kräften zu warnen, die unser System unterminieren, sondern am Ende des Tages muss das System einfach liefern und somit an Attraktivität gewinnen und nicht lediglich Verteidigung eben jenes Systems als Hauptgrund für den Konflikt zu gehen. Also das finde ich ein sehr schwaches Argument und es funktioniert aktuell ja auch nicht.
Da würde ich gerne nachhaken. So politische Gebilde wie die Europäische Union oder auch theoretische Konzepte wie, sagen wir mal, Multilateralismus, das ist ja nichts, was Menschen irgendwie emotional berühren würde, ne? Oder sozusagen irgendwie abholt. Kann man das ändern? Wenn ja, wie braucht man überhaupt so ein übergreifendes Gefühl von Verantwortung, so einem Aufgehobenseinsgefühl? Oder geht es wirklich vor allem um dieses Wohlstandsversprechen?
Also ich glaube, dass dieses Wohlstandsversprechen und diese Idee des Aufgehobenseins, der Sicherheit, eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Dass es nicht quasi exklusiv gegeneinander ausgespielt werden kann, sondern dass es vielmehr eigentlich ein Gesamtkonstrukt ist. Und ich finde es eigentlich auch immer sehr schade, dass man den Leuten quasi auch die Möglichkeit abspricht, zu sehen, ob ein System funktioniert oder nicht. Meine Erfahrung, auch mit Leuten zu sprechen, die für Populisten stimmen oder die das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz von demokratischen Institutionen verloren haben, ist eigentlich immer, dass die Leute eigentlich ein ganz gutes Gefühl davon haben, ob ein System funktioniert, ob das System politisch oder korrupt unterwandert ist in vielerlei Hinsicht. Und da den Leuten quasi zuzuhören und sich zu überlegen, okay, was sind die Dinge, die dich tatsächlich beschäftigen und wie kann man effektiv dafür Lösungen suchen? Weil ich glaube, dass das eigentlich ja auch eine wahnsinnige Chance ist im Hinblick, wenn man es schaffen würde, sich mit der Kritik, sagen wir mal an der EU, Sie haben es gerade angesprochen, zu solidarisieren, um dann bessere Lösungsansätze formulieren zu können. Wäre das eine viel nachhaltigere Strategie, anstatt von vornherein die Kritik zu delegitimieren, weil sie von Populisten kommt. Sie ist ja sowieso da. Also dieses Ausschlussprinzip, das man in Deutschland zum Beispiel mit der AfD gefahren hat, ist ja grandios gescheitert. Die AfD ist so stark wie noch nie. In Amerika die Warnung vor Populisten. Die Demokratische Partei befindet sich in einer absoluten Identitätskrise, weil die letzten 8 Jahre nur davon gezehrt wurde, anti-Donald Trump zu sein. Also die Strategie, die gefahren wurde, funktioniert da aktuell nicht. Und deswegen würde ich dafür werben, dass man eben neue Strategien sich ausdenkt, eine neue Analyse auch der Symptome vornimmt, um dann bessere Lösungsvorschläge anbieten zu können. Sei es, was es die EU anbelangt, sei es, was es ökonomische Modelle anbelangt oder sei es, was Multilateralismus anbelangt, der sich, und da muss man der Kritik eben auch zustimmen, für viele Amerikaner nicht gelohnt hat.
Wenn Sie sagen, Menschen merken, wenn ein System nicht funktioniert, zum Beispiel was Korruption angeht, dann ist, ja, würde ich denken, die Sorge aber, dass man das dann zwar merkt, aber vielleicht nicht mehr so leicht wieder umkehren kann. Wir beobachten jetzt auch schon Rückschritte. Wir beobachten, dass zum Beispiel die Rechtsstaatlichkeit zurückgebaut wird oder Institutionen wie Gerichte eben angegriffen werden. In dieser Zeit der Rückschritte, der teilweise eben auch Zerstörung, sehen Sie da noch einen Weg zurück?
Ich glaube, dass es kein einfacher Weg wird, keine Frage. Aber ich sehe keine Alternative dazu, weil wenn wir es nicht schaffen, dann ist es natürlich so, dass die liberalen Elemente der Demokratie sterben. Nur nehmen wir das Amerika-Beispiel, Vielleicht, weil ich glaube, hier der Grad des Populismus in der politischen Auseinandersetzung sehr hoch ist. Also wenn man das theoretisch erklären möchte und Populismus als inhärenten Teil der politischen Logik versteht und es immer quasi um Grade des Populismus in der politischen Rhetorik geht, würde ich sagen, dass das amerikanische politische Geschehen sehr populistisch ist, nicht erst seit Donald Trump, sondern schon länger, und würde den aktuellen Präsidenten eigentlich fast viel mehr als Konsequenz beziehungsweise Weiterführung von Obama sehen, denn als Disruption. Und das klingt natürlich erstmal etwas merkwürdig, keine Frage, weil Trump natürlich auch einen sehr großen Anti-Obama-Wahlkampf geführt hat. Aber, und das sage nicht ich, sondern das sagt der ehemalige Redenschreiber von Obama, der darüber in seinem Buch schreibt, der Wahlkampf von Barack Obama gegen Hillary Clinton 2008 war dem Wahlkampf von Donald Trump gegen Hillary Clinton 2016 sehr, sehr ähnlich. Washington is broken. It needs an outsider to fix it and politicians can't be trusted. Das war genau das gleiche Narrativ, das Barack Obama gegen Hillary Clinton in den Vorwahlen der Demokratischen Partei 2008 zu Wege geführt hat. Weil die Leute sagen, das politische System ist kaputt. Nehmen wir eine Hausanalogie. Das Haus muss sozusagen renoviert werden. Und Obama, der mit einem unglaublichen politischen Mandat ausgezeichnet war, der Supermajorities im Kongress, hat es sozusagen nicht geschafft oder er konnte nur marginal an einzelnen Schrauben drehen. Was ist die Alternative, wenn das Haus sozusagen vom besten Architekten nicht mehr wieder aufgebaut werden kann? Es ist der Abriss. Und Donald Trump ist die Abrissbirne, die durchs politische System fällt. Genau von den Staaten legitimiert, die 2008 und 2012 noch Barack Obama gewählt haben, nämlich Ohio, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin. Das ist genau der Teil Amerikas, wo diese ökonomische Transformation von einer produktionsbasierten Ökonomie hin zu einer servicebasierten Ökonomie am meisten sozial durchgeschlagen hat. Und was hat man zum Beispiel in Deutschland massiv an Geld ausgegeben, um den ökonomischen Wandel im Ruhrgebiet sozial verträglich zu machen? In Ländern, wo man das nicht gemacht hat, sind die Leute zu Populisten übergewandert. Und das ist ja ein ähnliches Phänomen, das wir in allen eigentlich westlichen Demokratien sehen, nämlich, dass Leute, die früher Sozialdemokraten linke Politik gewählt haben, inzwischen bei den Rechtspopulisten gewandert sind. Und was haben die Linken, was haben die Sozialdemokraten als Antwort? Eigentlich nur noch Ablehnung und Abwertung gegenüber ihrer vorherigen Wähler übrig. Und dass man sie so dann dahingehend nicht zurückgewinnen kann, ist meiner Ansicht nach keine wirkliche Überraschung. Und wenn das nicht weiter gelingt, dann sehe ich keine Zukunft für die liberalen Demokratien im Westen.
The system is broken, das Haus ist kaputt und der Weg zurück ist schwierig. Braucht es denn, Herr Müller-Kahler, dann neue Institutionen, um einen Weg nach vorne zu weisen?
Also ich glaube, dass es vor allen Dingen erstmal die Übernahme von Verantwortung und das Zugeben von Fehlentscheidungen ist. Ich glaube, dass Vertrauen natürlich wie in Beziehungen etwas ist, was man leicht verspielt und sehr schwierig wieder zurückgewinnen kann. Und dass ein Vertrauensgewinn damit anfängt, dass wir politische Entscheidungsträger und politische Akteure haben, die gemachte Fehler auch zugeben. Es gibt ein wunderbares Buch von einem britischen Journalisten, das heißt The Unaccountability Machine, wo wir individuelle Accountability, also Verantwortung, immer aufs System abgeschoben haben, über Verrechtlichung von Politik, über extrem komplexe Konstrukte, wo individuelle Verantwortung quasi nicht mehr möglich ist. Die Finanzkrise ist ein wunderbares Beispiel. Keiner von den Leuten, die Fehlentscheidungen getroffen hat, musste in irgendeiner Art und Weise mit den Konsequenzen leben, sondern die wurden vor allen Dingen bei den normalen Leuten gespürt. Das wahnsinnig viel Vertrauen verspielt hat. Das heißt, es muss damit anfangen, dass man für gemachte Fehler Verantwortung übernimmt. Und dann, wie Sie ansprechen, glaube ich, geht es natürlich auch darum, neue Antworten auf neue Probleme zu finden, dass wir in einer automatisierten Gesellschaft, wo Wohlstandsgenerierung von Arbeit entkoppelt ist, natürlich ganz andere Antworten brauchen als in einer produzierenden Ökonomie, wo das Wohlstandsversprechen immer auch damit verbunden war, dass ein Unternehmen, wenn es mehr ökonomisch produziert, auch mehr Arbeiter hat. Das ist ja einfach definitiv nicht mehr der Fall. Insofern braucht es auch neue Antworten. Insofern würde ich argumentieren, dass es quasi zwei Schritte gibt, nämlich einmal zu sagen, okay, Fehler wurden gemacht, wir müssen wieder auch ein System der individuellen Verantwortlichkeit herstellen und es braucht politische Akteure, die die Sorgen der Leute ernst nehmen, sie aufgreifen, diese politische Energie, diese Frustration, die sich im Populismus in politische Energie umwandelt, um dann über die Lösungen zu diskutieren, weil da wären Populisten ja zu schlagen. Ihnen geht es ja vor allen Dingen um einen destruktiven Teil ihrer politischen Kraft. Und sobald es darum gehen würde, um Lösungsprobleme zu sprechen, könnte man sie meiner Ansicht nach thematische Herausforderungen, aber in der Debatte kommt man nie dahin, weil es von vornherein immer darum geht, dass die Systemkritik ja nicht legitim ist, weil sie von Populisten kommt.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann wird ja auch nochmal deutlich, dass Populismus eben, man hört Populismus irgendwie gut zu. Es ist eine gute Geschichte oder auch eine destruktive Geschichte, aber es ist eben gut erzählt. Inwiefern fehlt es, oder Sie beschreiben, es fehlt an anderen Ansätzen, aber wie könnte denn überhaupt ein progressiver, ein neuer, ein konstruktiver Ansatz und ein konstruktives Narrativ aussehen?
Ja, ich glaube, dass es eine positive Version des Populismus geben müsste, dass man sich, wie gesagt, mit der Systemkritik in gewisser Art und Weise solidarisiert, dass man, und das war ja eine Kernidee des linken Gedankenguts über lange Zeit. Populismus war ja ursprünglich eigentlich inhärenter Teil der politischen linken Logik. Und der ist inzwischen nach rechts gewandert, wobei ich auch ansprechen würde, dass diese Unterteilung zwischen links und rechts politisch gesehen sehr, sehr schwierig inzwischen finde. Donald Trumps Handels- und Wirtschaftspolitik ist in vielerlei Hinsicht sehr links. Ja, also der Protektionismus der amerikanischen Wirtschaft aktuell ist sozusagen wet dream of a socialist oder protectionist in der Hinsicht. Insofern vielleicht hilft es auch nicht mehr, in diesen alten politischen Kategorien zu denken, sondern der Economist hat es mal vor ein paar Jahren eingeführt von Drawbridge up versus Drawbridge down, also Leuten, die von die Globalisierung, wie sie organisiert wurde, unterstützen, beziehungsweise Leute, die das ablehnen. Und J.D. Vance, der ja auch seine Kampagne, Senatskampagne in Ohio darum aufgebaut hatte, dessen Kritik an der Globalisierung, wie sie orchestriert wurde, ist ja nicht grundlegend falsch. Da einzugehen und zu sagen, ja, wir stimmen mit dieser Kritik überein, aber was macht ihr denn, um es besser zu tun? Wir stimmen überein, zum Beispiel jetzt auf Deutschland bezogen, dass die Migrationsthematik eine Riesenherausforderung ist, dass die Leute, die in Deutschland arbeiten, mehr in der Tasche haben sollten als Leute, die es nicht tun. Mit der Kritik stimme ich überein. Und hier sind Lösungsvorschlag X, Y, Z, um das besser zu machen. Und dann darüber wird diskutiert, wie wir ein Problem lösen können, anstatt darüber zu diskutieren, ob es überhaupt ein Problem ist. Ich glaube, das wäre ein nachhaltiger Ansatz, mit Populisten umzugehen. Und wenn es dann heißt, dass die Kritik dann auch populistisch ist, naja, dann sei es eben so, wenn der Populismus nicht mehr nur als Kampfbegriff in der politischen Auseinandersetzung genutzt wird, sondern eben als Fieberthermometer im demokratischen Diskurs, müssten wir konsterniert feststellen, dass Demokratien aktuell Fieber haben. Und jetzt muss es darum gehen, wie wir dieses Fieber senken können, damit die Probleme, die die Leute fühlen, die die Leute gelöst haben wollen, dann auch Teil der Debatte sind, um Lösungen gemeinsam zu erarbeiten und das System wieder handlungsfähig und die Output-Legitimacy zu erhöhen, sodass die Leute gerne und lieber in Demokratien leben, als sich alternative Formen ausdenken, wo das Wirtschaftsversprechen vielleicht schneller und teilweise sogar auch nachhaltiger umgesetzt wird.
Wie sehr werden denn diese ja sehr profunden Veränderungen in Gesellschaften, die aktuellen Entwicklungen, wie sehr wird das auch von Technologie getrieben? Sie haben Automatisierung genannt, Stichwort künstliche Intelligenz und andere. Dahinter stehen auch Interessen. Wie ist der Zusammenhang zwischen diesen Entwicklungen und Technologie?
Ja, ich glaube, dass der Zusammenhang zwischen Technologieentwicklungen und gesellschaftlichen Veränderungen nicht größer sein könnte. Ich glaube, dass es am Ende auch immer darum geht, wie eine Gesellschaft Märkte, die durch technologische Entwicklungen teilweise neu geschaffen werden oder eben signifikant geändert werden, wie das aufgegriffen wird, wie das eingeschlossen wird. Das Buch zum Beispiel von Karl Polanyi, der argumentiert, dass die ökonomische Transformation von einer agrarbasierten Gesellschaft hin zu einer produktionsbasierten Gesellschaft und der Manchester-Kapitalismus große Teile dazu geführt haben, dass es in Europa zum Aufstieg des Faschismus gekommen ist und in Amerika das nicht stattgefunden hat über Sozialmarktreformen. Überlegen wir uns, dass der Service-Sektor, diese sogenannte Gig-Economy, ja nie wirklich diese Sozialmarktreformen gesehen hat. Ein Uber-Driver lebt quasi im Manchester-Kapitalismus. Wenn der früh aufwacht und krank ist, dann gibt es 100 andere Uber-Driver, die ihn fahren. Das ist wie früher in der Fabrik, wo jemand, der sich den Arm gebrochen hat, einfach mit einem anderen, der draußen stand und gewartet hat, ausgetauscht wird. Jetzt erleben wir uns sozusagen die Konsequenzen dieser ökonomischen Transformation. Wir müssen uns überlegen, wie wir in einer servicebasierten Gesellschaft Wohlstand und Umverteilung ermöglichen. Und jetzt befinden wir uns in einer automatisierten Gesellschaft, wo ganz viel automatisiert wird, nicht nur im produzierenden Bereich, sondern auch inzwischen im servicebasierten Bereich. Das heißt, diese ökonomischen Transformationen, die wir als Gesellschaft in atemberaubender Geschwindigkeit erleben, gilt es genau eben zu absorbieren. Da gilt es, neue Ideen zu schaffen und es eben nicht den privaten Interessen zu überlassen, die Sie ansprechen, die natürlich erstmal an Gewinn und Profitmaximierung und Effizienzsteigerung interessiert sind, sondern dass wir gesellschaftliche Modelle uns überlegen, wo eine breite Masse der Bevölkerung davon profitiert und eben nicht nur einige wenige, wie das aktuell der Fall ist. Und ich glaube, da liegt ja auch die große Chance. Demokratie ist ja immer korrekturfähig. Sie ist ja immer in der Lage, sich konstant zu revolutionieren und konstant auf Fehler zu reagieren. Nur man muss es eben machen. Und ich habe so das Gefühl, dass die Demokratien eigentlich sehr statisch geworden sind, sondern dass es auch nicht mehr wirklich Alternativen gibt. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum die AfD Alternative für Deutschland heißt. Es ist ja nicht von irgendwoher, sondern dass oftmals Politik als alternativlos dargestellt wird. Aber das ist sie natürlich nicht. Also eine Verrechtlichung von Politik ist meiner Ansicht nach eine fatale Fehlentscheidung, weil Rechtssysteme ja auch immer nur gesellschaftliche Konstrukte, soziale Konstrukte sind, die am Ende geändert werden können. Und da besteht meiner Ansicht nach die Möglichkeit der Wiedergeburt für Demokratien, dass sie eben ihre Resilienz zeigen über die Neuerfindung und die Debattierung von Problemen, weil das können autoritäre Systeme nicht. Wenn man da falsch abgebogen ist, braucht es eine Revolution, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Und das braucht es in Demokratien eben nicht. Insofern bin ich der festen Überzeugung, dass es ein nachhaltigeres System ist, wenn man es tatsächlich wirklich anwendet.
Ich würde noch einmal kurz auf die künstliche Intelligenz noch mal kurz zu sprechen kommen, weil Sie beschrieben haben, also natürlich geht viel um private Interessen und ökonomische Interessen, aber wir wissen auch, China und die USA sind vor allem in diesem Bereich führend und Europa ist irgendwie immer noch ein bisschen auf der Suche nach seiner Strategie. Etwas längerfristig gefragt, wird diejenige Macht der Staat, der KI wirklich zu nutzen weiß, auch derjenige sein, der die Welt beherrscht?
Puh, das ist natürlich jetzt nochmal eine große Frage zum Schluss des Podcasts. Ich glaube, dass Europa in einer sehr unangenehmen Position aktuell ist. Über lange Zeit waren amerikanische Sicherheitsgarantien und der Absatzmarkt in China zentrale Bestandteile unseres Wohlstands, gerade in Deutschland. Und diese zentralen Standbeine des Wohlstands fallen weg und wir müssen uns auf eigene Füße stellen. Und man hat jetzt auch gesehen, im Hinblick auf den Handelsdeal, den die Europäer mit den Amerikanern gemacht haben und anderweitige Regulierungen. Ja, das Weiße Haus hat gerade quasi seine Politik vorgestellt, wo die KI-Regulierung dahingehend interpretiert wird, dass man erstmal alles zulässt, bis irgendwas schief geht und man dann anfängt, was zu regulieren. Und der Ansatz in Europa ist natürlich eigentlich ein anderer. Der Ansatz in China ist ein anderer. Aber das sind natürlich große Herausforderungen. Gibt den schönen Satz, dass wenn die Elefanten kämpfen, ist es das Gras, das darunter leidet. Und ich glaube, wir müssen extrem aufpassen, dass Europa nicht das Gras ist, das in diesem Großmachtkonflikt zerrieben wird. Aber eigene Kapazitäten aufzubauen, ist natürlich vor allen Dingen ein sehr komplexes, aber vor allen Dingen ein sehr teures Unterfangen. Und ich glaube, dass der nächste Schritt in dieser ganzen KI-Debatte wird natürlich die Anwendungsfrage sein. Also wie schafft man es, KI-Applikationen in Gesellschaft und Wirtschaft zu integrieren? Nur Innovation der Innovation wegen ist jetzt ja auch nicht so zielführend, sondern es muss ja auch am Ende um sozial verträgliche Innovation und sozial verträgliche Implementierung gehen. Und nur Angst zu haben, dass man sozusagen ökonomisch hinten runterfällt und deswegen auch alle Regulierungen über Bord wirft, halte ich für eigentlich ein Himmelfahrtskommando, weil man dann genau die Probleme, die man versucht zu verhindern, dadurch schafft. Insofern wäre europäische Entscheidungsträger gut beraten, sich nicht nur mit den primären und sekundären Effekten, sondern auch den tertiären von modernen Technologien und KI auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, was das gesellschaftlich bedeutet, wenn wir hier einen ähnlichen Wild West Ansatz an den Tag legen, der meiner Ansicht nach mit so vielen gesellschaftlichen Implikationen verbunden wird, dass wir die Konsequenzen dann erst merken, wenn es schon zu spät wird. Insofern würde ich Europa ermutigen, eigene Kompetenzen aufzubauen und auch eigene Wege zu gehen und ein besseres, wieder, das passt ja zum Thema dieses Podcasts, ein besseres alternatives Modell zu generieren, in dem die Leute dann gerne und gut auch leben.
Sagt Julian Müller-Kahler. Er leitet in Washington DC beim Stimson Center die globale Trendvorausschau. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Thanks for having me.
Da haben wir ja vor der Sommerpause nochmal ein ziemlich großes Rad gedreht. Wenn wir zum Schluss dieser Episode nochmal kurz zusammenfassen, was besonders hängen geblieben ist, dann waren das bei mir drei Dinge, die ich gerne nennen würde. Nämlich erstens, wir machen es uns viel zu einfach mit dem, wie wir auf aktuelle Entwicklungen und die Debatten gucken, indem wir zweitens schon mit Instrumenten, Begriffen, Diskussionen der Vergangenheit eigentlich versuchen, eine unendlich komplex gewordene Gegenwart zu erfassen. Und drittens, damit tue ich mich so ein bisschen schwer, müsste, glaube ich, noch einen Moment länger drüber nachdenken, aber however, dass Demokratie eben doch liefern muss, ne? Also dass es um dieses Wohlstandsversprechen geht, dass dieses Wohlstandsversprechen und ein Aufgehobensein, so ein Sicherheitsbegriff, dass es zwei Seiten einer Medaille sind, wenn es um den Weg nach vorne geht, aus all diesen Schwierigkeiten raus. Katharina, wie ging es dir?
Ich merke auf jeden Fall auch, das macht noch was in mir, das wird noch in mir weiterarbeiten, aber ich habe mir auch drei Punkte aufgeschrieben, die ich sehr interessant finde, nämlich einmal eben Populismus als ein Symptom zu sehen, ein Symptom für die Performance-Schwäche der Demokratie und weniger so als im luftleeren Raum, das kam jetzt einfach so. Auch, dass Donald Trump eben eher Konsequenz des Ganzen ist. Dann der Punkt, dass es an progressiven Gegennarrativen fehlt und dass man eigentlich eben mehr über Lösungen diskutieren sollte, als immer wieder zu sagen, das Problem, was benannt wird, ist eigentlich keins. Das sind so drei Punkte gewesen, die ich auf jeden Fall sehr spannend finde. Und damit endet diese Ausgabe von Pod und die Welt und gleichzeitig geht auch die dritte Staffel des Podcasts zu Ende. Wir gehen in eine kurze Sommerpause und sind dann am 11. September wieder für Sie da.
Wenn Sie möchten, hören Sie doch sehr gern nochmal in zurückliegende Folgen rein. Wer hatte eigentlich womit recht? Wer lag vielleicht doch so ein bisschen daneben mit seiner Einschätzung? Was hat man so gar nicht kommen sehen? Und so weiter und so fort.
Apropos kommen sehen, wenn Sie sich ein Thema, einen bestimmten Gast wünschen, wenn Sie uns Feedback zum Podcast geben möchten, dann schreiben Sie uns gern an ip@dgap.org. Sie können den Podcast auch gern abonnieren in einem Podcatcher Ihrer Wahl. Das hilft anderen Menschen, uns besser zu finden. Für heute herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin Katharina Peetz.
Und ich bin Martin Bielecki. Dankeschön auch von mir. Wir wünschen Ihnen allen einen wunderschönen Sommer.